Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander und persönlich aus Zürich. Meine Gäste sind zwei Frauen, Helene Keller und Mei Zhang. Helene Keller ist Juristin, hat eine Professur für Völkerrecht an der Uni Zürich. Sie geht morgen zum ersten Mal in den Menschenrechtsausschuss von UNO nach Genf. Frau Keller hat zwei Kinder und wohnt mit ihrer Familie hier in Zürich. Dann Mei Zhang. Sie ist Assistentin für Marketing und Kommunikation. Sie ist Tessinerin mit chinesischen Wurzeln. Sie hat in Zürich die letzten Jahre Sinologie studiert. Sinologie könnte man ungefähr mit China-Kunde übersetzen. Frau Zhang hat in Peking gearbeitet und ist seit dem Sommer wieder bei ihren Eltern im Tessin. Herzlich willkommen. Wenn ich sage, Helene Keller, dann habe ich gemerkt, so im Vorfeld, dass alle Leute ein bisschen gestutzt haben, weil sie gedacht haben, der Name Helene Keller kommt mir bekannt vor, Frau Keller. Aber sie haben dann gesagt, aber ist das nicht eine ganz berühmte Persönlichkeit gewesen? Dann habe ich gesagt, ich weiss, glaube ich, wer ihr meint, aber es ist sie nicht. Es ist Professorin für Völkerrecht von der Uni Zürich. Helene Keller ist eine taub, blinde Frau war aus Amerika, die es geschafft hat, trotz ihrer mehrfachen Behinderung diverse Bücher zu schreiben, eine Dissertation zu machen, hat Ehrentitel bekommen. Werdet ihr jemanden auf euren Namen angesprochen? Helene Keller.
Das passiert häufiger. Allerdings muss ich sagen, sehr häufig passiert es in Amerika. Also, wo mein Mann und ich ein Jahr an der Harvard University studiert haben, ist er ein bisschen frustriert gewesen. Er heisst Ueli Schmid und immer wenn er irgendwo Billett bestellt hat und gesagt for Ueli Schmid and Helen Keller, haben alle gesagt, what for Helen Keller? Und bei ihm haben sie gesagt, what? Your name is Willy? Und Helen Keller, das tönt für die Amerikaner sehr eingängig und ist eben eine berühmte Frau in Amerika, weil sie Amerikanerin war und die Blindenschrift entwickelt hat. Und für eine blinde, also auch eine behinderte Frau ganz eine steile Karriere gemacht hat.
Ist das in dem Fall, ist man euch freundlicher begegnet? In dem Fall, ihr könnt profitieren von diesem Namen?
Es ist, glaube ich, einfach ein Anknüpfungspunkt. Und die Amerikaner sind ja grundsätzlich sehr freundlich und offen. Es ist einfach so eine erste Möglichkeit, um mit mir ins Gespräch zu kommen.
Hättet ihr das Gefühl, ihr habt den Namen bewusst bekommen?
Nein, das ist ein Zufall. Also, meine Mutter hat die Helene Keller nicht gekannt.
Einfach ein glücklicher Zufall in diesem Fall. Mei Zhang, bedeutet das etwas?
Ja, also Mei bedeutet schön und Zhang bedeutet Fluss.
Und wie das eure Eltern, das ist ja der Familienname Zhang, haben so eure Eltern die Namen von euren Geschwistern, die immer nach was gelesen?
Ja, ich weiß nicht, was die Kriterien damals waren, aber für meine ältere Schwester haben sie Silber ausgewählt und für die zweite Schwester Kristall.
Silber, Kristall und Fluss. Und wie heißt der Bruder?
Der Bruder heißt Stern.
Das ist der schön. Und Zhang ist Fluss, ist das ein gebräuchlicher Name in Nordvietnam? Also eure Eltern haben lange in Nordvietnam gelebt, sind Chinesen. Zhang, ist das wie Müller und Meier?
Nein, nicht so häufig, aber es gehört schon zu den, glaube ich, 100 häufigsten Nachnamen in China.
Jetzt muss man etwas sagen zu eurer Sprache. Also wenn alle, die jetzt daheim zuhören, denken, dass ihr habt ein Hochdeutsch mit Tessiner Akzent, das ist tatsächlich auch so, ihr seid im Tessin groß geworden, habt aber lange hier in Zürich studiert, Sinologie studiert, versteht gut Mundart, habt ihr gesagt, weil das eure Umgangssprache hier war, also von euren Gespendli an der Uni. Daheim hat er Kantonesisch geredet und Mandarin, also ein ziemliches Sprache, ich würde sagen Sprachensalat. Frau Keller hat gerade vor der Sendung gefragt, wie rechnet ihr?
Also meistens schon auf Italienisch und manchmal vielleicht auf Chinesisch, weil die chinesische Sprache ist eine melodische Sprache und für die Zahlen, da kann man sich besser auf Chinesisch erinnern, vor allem für Telefonnummer. Da kann man sich an melodiemäßig erinnern und das ist schon praktisch.
Also wenn ihr jetzt eure Telefonnummer müsst auf Chinesisch sagen, das versteht es niemand, ihr könnt es gut schnell sagen, dann wäre das was.
Also die Haustelefonnummer wäre Patenchatlokaulokm. Also ich kann mich besser so an die Zahlen erinnern. Also je nachdem, was für eine Sprache praktischer ist, dann benutze ich die Sprache.
Das Melodische.
Ja, genau.
Wie könnt ihr euch Zahlen merken, Frau Keller?
Auch über die Melodie, ganz eindeutig.
Also 4, 5, 6, hat jetzt nicht spezielle Melodie. Wie macht ihr es denn?
Also meine Telefonnummer heisst 044 422 2020.
Ja, das ist aber eine einfache.
Ja, aber es ist auch eine Melodie.
Wann habt ihr da bezirzt mit eurem Namen, dass ihr so eine gebige Telefonnummer bekommen habt?
Es war keine Korruption dahinter.
Wie lebt ihr, wenn euer Mann ist auch Professor, ihr seid Professorin, ihr habt zwei Kinder, wie macht ihr das?
Wir haben unter der Woche eine Kinderfrau, die einen 100%-Job bei uns hat und kommt, wenn wir nicht da sind. Und daneben versuchen mein Mann und ich, mich aufzuteilen. Die nächsten 3 Wochen, wenn ich in Genf im Menschenrechtsausschuss bin, bleibt allerdings ein bisschen viel an meinem Mann und auch ein bisschen mehr an der Kinderfrau hängen.
Also habt ihr euch das so aufteilt, die Abende, ihr habt es vor der Sendung gesehen, das hat man jetzt hier im Radio noch nicht gehört, ihr seid schon ganz lange nicht mehr im Kino und nicht mehr im Theater, weil ihr immer am Abend, dann ist Zeit für Kind.
Ja, dann ist Zeit für Kind, also die geniessen es, wenn ich heimkomme und also, es gibt auch viel zu machen am Abend, der grössere ist in der Schule, also da muss man aufzugehen. Also nicht mit ihm machen, aber schauen, dass er es anständig gemacht hat, dass er es nicht angeschnuddert hat. Dann spielt er Klavier, das heisst, man muss irgendwann mit ihm üben. Das braucht immer ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber dann kochen wir auch immer kochen am Abend und miteinander essen. Und dann gibt es ein Abendritual wie eine Geschichte erzählen oder zusammen ein Kinder-DVD schauen. Und das gehört fest eigentlich zum Rhythmus von meinem Leben, das ist auch ein schönes Ausklingen und ein Wechsel von der Arbeitswelt.
Hat man denn am Abend noch den Nerv? Ich sage das, weil ich selber 2 Kinder habe.
Ja, ich merke manchmal, wenn ich ganz müde heimkomme und die Kinder auch ganz müde sind, auch unterzuckert sind und es gibt irgendetwas, da kann eine kleine Bombe explodieren. Aber dann meistens sagen wir so, jetzt tun wir mal aufs Sofa sitzen, tun es noch besprechen und so, essen vielleicht noch einen Traubenzucker und dann beruhigt sich die Stimmung wieder. Aber ich merke auch häufig, wenn ich heimkomme und irgendwie noch Sachen vom Beruf mitnehme, die irgendwie unerfreulich gewesen sind oder ärgerlich, habe ich es auch sehr schnell einfach verdaut und vergessen, weil ich eben, ich komme heim und bin in der Ritterwelt, in der Indianerwelt und ich kann dann gut das Berufliche ablegen.
Wie sieht es bei euch daheim aus? Eben, ihr habt bis im Sommer noch zu Peking gewohnt. Jetzt seid ihr wieder bei den Eltern daheim. Wie ist das im Dorf? Wo ja. Seht ihr her, wenn ihr zum Fenster ausschaut?
Also ich habe keine Kinder. Ich bin das Kind daheim bei meinen Eltern. Und ja, ich koche manchmal für meine Eltern und suche ich gleichzeitig einen Job und genieße ein bisschen das Tessiner Leben, so die Ruhe, die Natur, Landschaft und dann ja, wieder die Kollegen treffen und die Peking-Erfahrung verarbeiten, sozusagen.
Der Wechsel von Peking wieder zurück ins Dorf. Was fehlt noch von Peking? Im Tessiner Dörfli?
Sicher die große kosmopolitische Stadt, die viele Menschen und das, das Neue am Alltag, weil einem wird es nie langweilig in Peking. Es gibt immer etwas Neues zu sehen, so viel ja, Exotisches. Zum Beispiel, man sieht auf der Straße einen kleinen Karren, auf dem die ganze Möbel der Wohnung drauf sind, weil Leute gibt, die so umziehen. Also das ist, es können vielleicht Bauer sein, die so etwas machen. Aber solche Sachen, die kommen in der Schweiz nicht so oft vor.
Also so das Gegensätzliche, eben, dass man plötzlich Bauern sieht, die ihr ganzes Habengut hinten auf einem Wägelchen nachziehen, aber auch nebendran die wahnsinnig modernen hohen Häuser, die Einkaufszentren.
Ja, genau, ja. Und ja, es ist schon ein Land der Gegensätze. Und ich habe zum Beispiel in einem Hochhaus gewohnt und das waren viele sogenannte Expats.
Also Ausländer, die genau, in Peking gearbeitet haben.
Ja, und ja, da sieht man schon auch den Unterschied zwischen das Expats-Leben sozusagen und im Vergleich zum chinesischen Lebensstil. Das ist schon.
Ihr habt im Hochhaus gewohnt, in welchem Stock?
Im 30. Stock.
Und was sieht man da, wenn man rausschaut? Sieht man noch etwas im Dunst? Von Peking.
Ja, wenn es schönes Wetter ist, dann kann man einen Teil von der Stadt Peking sehen und sonst vis-à-vis ein anderes Hochhaus.
Hat man Kontakt gehabt? Hat er Kontakt gehabt im Haus? Hat man gewusst, dass ihr eigentlich eine Schweizerin seid?
Nein, weil in diesem Wohndorf sozusagen wohnen so viele Leute wie in meinem Tessiner Dorf. Das heißt, 4000 Leute, von dem her. Ich habe meine Kollegen dort gehabt und darum waren wir meistens mit ihnen unterwegs. Und da lernt man die Leute nicht so einfach kennen. Und vielleicht trifft man jemanden im Lift, aber sonst ist es schwieriger, dem Nachbarn Hallo zu sagen.
Wenn ihr im Lift seid und er hat mir vielleicht gesagt, grüße, oder ich weiß ja nicht, ob man dort im Lift die Leute begrüßen, wieder verabschieden, haben die Leute gemerkt, dass ihr eigentlich aus der Schweiz kommt? Also äußerlich sieht man es ja nicht an.
Ja, also solange ich den Mund nicht aufmache, dann merken sie das nicht unbedingt. Aber weil ich da in diesem Expats war ich nicht so auffällig. Aber vielleicht in gewissen Stadtteilen haben die Leute schon bemerkt, sie sieht schon ein bisschen anders aus. Vielleicht kommen sie aus Hongkong oder Taiwan, aus dem Süden oder so. Aber
also äußerlich vom Gesicht her hat man es eigentlich nicht angesehen, weil ihr ja wirklich eben chinesisch ausgesehen. Ist es denn von den Kleidern her? Ist es von der Art her, wie man sich bewegt, wie man umschaut?
Ja, ja, auch, ja. Und wenn sie dann mit mir gesprochen haben, haben sie bemerkt, dass ich einen Akzent habe im Mandarin. Und dann gewisse Leute sagen, ja, sie reden komisch oder sie reden sehr gut. Das heißt, die Leute, die wissen, dass ich im Ausland aufgewachsen bin, meinen, ich rede sehr gut. Und die Leute, die meinen, ich bin doch Chinesin, da finden sie, dass ich etwas komisch rede, weil ich einen Akzent habe in Mandarin. Und ja,
also eure eigentlich Muttersprache ist eben Italienisch und Kantonesisch. Mandarin ist so quasi die Hochsprache, die man auch noch kann. Ja. Wir haben es vorher gesagt, ihr seid in vielen Sprachen seid ihr gross geworden. Ist das so ein grosser Unterschied zwischen Kantonesisch und Mandarin?
Es ist ein bisschen wie Französisch und Italienisch, die Sprache. Aber die Schrift ist die gleiche. Es wird einfach anders ausgesprochen.
Also wenn ich zum Beispiel würde sagen, hier im Saal sitzen viele Leute. Wie klingt das auf Kantonesisch?
在这个会场, 有很多人, und auf Mandarin wäre, 在这个会场, 有好多人,
das gehört man, oder? Das sind wirklich ein bisschen anders.
Das sind schon zwei verschiedene Sachen.
Mhm. Ja, es ist verschiedener für die Leute, die Mandarin reden, Kantonisch, weil für sie ist Kantonisch eine völlig andere Sprache. Aber für diejenigen, die Kantonesisch reden, ist dann Mandarin näher. Mhm. Also aus meiner Sicht ist wie Französisch und Italienisch, aber aus der Sicht von denjenigen, die nur Mandarin reden, ist ja, eine völlig andere Sprache.
Ihr, Helen Keller, ihr müsst ja manchmal schon Verhandlungen in einer anderen Sprache führen, Französisch, ich weiß nicht, ob Englisch, ihr habt einen internationalen Fall gehabt, wo ihr einen Journalist in Straßburg verteidigt hat, wo alles auf Französisch gelaufen ist, Menschen, sagen, helfen mir schnell, Menschenrechtsgerichtshof oder dort waren. Wie ist das? Ist man aufgeregt vor so einem Fall?
Da ist man sehr aufgeregt und die offiziellen Ansprachen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind Französisch und Englisch. Und ich habe Englisch plädiert. Die Schweizer Seite, also die Schweizer Regierung vertreten hat, hat natürlich Französisch plädiert. Und erst im Nachhinein hat man dann die Schweizer Vertretung gesagt, das sei ein strategisch ganz ein guter Schachzug gewesen, weil sehr viele Richter haben, die besser Englisch können, also auf mein Plädoyer besser reagiert haben. Aber es ist schon so, in einer Fremdsprache, und ich kann wahrscheinlich keine Fremdsprache so gut wie Frau Can, also habe ich mir das ganze Vokabular aneignen und immer Französisch und Englisch, also was heisst Pressefreiheit, was heisst verdunkeln, was heisst, und immer beide Begriffe, dass ich es dann wirklich präsent habe, und Englisch habe ich es dann wirklich auch so müssen können, dass ich es aktiv habe können brauchen.
Ist man dann, also seid ihr aufgeregt gewesen vor so einem solchen Fall? Oder nimmt man das einfach locker, das ist schliesslich der Beruf?
Also, das ist also für mich sehr aufregend gewesen, weil ich das erste Mal so vor einem grossen Gericht gewesen bin. Ich bin mit meinen Assistenten gegangen, also wir haben das zusammen zu fünften vorbereitet. Natürlich auch mit dem Journalist, der ein geheimes Dokument publiziert hat vor rund 10 Jahren. Im Zusammenhang mit den Holocaust-Geldern hat er ein Strategiepapier vom damaligen Botschafter Jagmetti publiziert, ist darum in der Schweiz verurteilt worden. Und es war ein wunderbarer Auftritt gewesen, weil das Gericht, das sind 17 Richter, alle in der Robe.
Also schwarz.
Genau.
Mehr so auf dem Kopf.
Auf dem Kopf haben sie nichts, aber sie haben so eine Schleife, eine weisse. Und dadurch kommt zuerst der Greffier, der Gerichtsweibel, und dann muss der ganze Saal sich aufrichten. Und es war auch spannend gewesen, weil es ein presserechtlicher Fall war. Es sind die ganzen Medien von Deutschland und Frankreich sind dabei gewesen. Also der Saal war voll gewesen, und der Saal war auch eindeutig auf der Seite des Journalisten gewesen. Ich muss aber sagen, am Schluss haben wir den Fall dann verloren.
Nein. Und was hättet ihr dran gehabt? Also wenn alle so in der schwarzen Robe sich haben, was lädt man denn an?
Ich habe mich orientiert an den Regeln, die am Bundesgericht herrscht, und die Regel ist gemacht für Männer, weil lange Zeit halt immer nur ein Mann vor das Bundesgericht gegangen ist, und dort ist ein schwarzer Anzug, und ich habe dann ein schwarzes Töpfchen angehabt. Ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass ich Viertelstunde früher hätte können am Gerichtshof sein und auch so eine Robe hätte können anlegen können. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich ein zweites Mal würde ich also die Robe anlegen.
Ist das nicht auch eine kleine Verkleidung?
Das ist eine Verkleidung, aber es ist natürlich auch ein Ritual in dem Sinn, dass man sagt, man gehört dazu. Und man hat dann nicht das Problem, dass man sich daheim muss überlegen, soll ich jetzt diese Bluse oder das anlegen, sondern man hat dann einfach die riesige Robe an und ist dann genau so angelegt, wie es recht ist.
Und kann so würdig reinschreiten.
Genau.
Frau Chang, eure Eltern sind ins Tessin gekommen. Warum?
Weil meine Familie war in Vietnam, und in den 80er Jahren gab es einen sino-vietnamesischen Konflikt, und zu dieser Zeitpunkt sind sehr viele aus Vietnam geflüchtet, und das ist der Grund, wieso wir in der Schweiz sind. Auch das weil die Schweiz hat uns empfangen. Weil mein Bruder ist behindert von Geburt an und Familien mit einer Behinderung hat einen Vortritt ins Ausland zu gehen und die Schweiz war so ein Land, das Familien mit behinderten Kindern empfangen hat. Also,
ihr seid ja auf der Flucht auf die Welt gekommen.
Ja.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Das ist wirklich eure Familie mit dem Mädchen, mit dem Bub und eure Mutter schwanger mit euch, sind dort irgendwie über Berge geflüchtet?
Ja, meine Mutter hat die wahrscheinlich schwerste körperliche Last gehabt, weil ich war noch nicht auf der Welt gekommen, sie sind über die Berge geflüchtet und meine Mutter war schwanger mit mir und auf dem Rücken hatte sie meinen Bruder. Und ja, ich kann mir immer noch kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Und mein Vater hatte halt die Gepäcke auf sich, darum konnte er nicht die anderen Kinder nehmen, auf sich nehmen.
Was hättet ihr jetzt in eurer Wohnung noch im Tessin? Was steht noch dort? Oder was habt ihr noch aufgehängt, was aus Nordvietnam kommt, wo eure Eltern haben mitgenommen? Ist noch etwas dort? Foto?
Ja, Fotos. Also Hochzeitsfotos von ihnen. Das ist, ich glaube, das ist die wichtigste Sache, die sie haben vom Nordvietnam. Ja.
Haben eure Geschwister, die älter waren, eben eure älteren Schwestern, die schon dort laufen konnten, dort, kleine Mädchen waren, haben die noch Erinnerung an die Flucht?
Also meine Mutter sagt, es war für sie wie eine Wanderung, weil sie konnten schon laufen und dann sind über die Berge und ihnen war noch nicht so bewusst, was da los ist. Gut, sie sind schon mit Gepäcke und so unterwegs, aber für sie hat meine Mutter gemeint, sei wie eine Wanderung gewesen, zumindest im Vergleich zu meiner Mutter sicher.
Ihr hattet eigentlich Glück gehabt, eben mit Haufen Schicksal gehört von Leuten, die auf dem Schiff waren, auf so Fischerkutter waren, wo entweder der Motor nicht mehr funktioniert hat, viele Leute sind ertrunken, viele Leute sind aber auch überfallen worden auf diesem Schiff. Ihr hattet eigentlich Glück gehabt.
Ja, weil wir waren in Nordvietnam und der Weg war einfacher und sicherer. Es war auch kürzer und da waren wir nicht den Wetterumständen oder Piratengefahr ausgesetzt im Vergleich zu Südvietnam. Und da haben wir Glück gehabt in diesem Sinn.
Wir sind nach Hongkong gekommen und nachher von dort in die Schweiz. Und letztlich nachher jetzt in Tessin in ein Dorf.
Ja.
Ihr habt mir gesagt, Frau Keller, ihr seid eigentlich Einzelkind und gleich mit vielen verschiedenen Kindern aufgewachsen.
Ja, ich bin nicht so eine dramatische Kindheit wie Frau Can. Ich bin in einer Pflegefamilie aufgewachsen, mit zeitweise fast 10, 12 Kindern. Aber in der Regel so durchgehend haben wir immer 3, 4 Kinder gehabt. Und eine Parallele gibt es vielleicht zu ihrer Kindheit. Mein Pflegevater war ein polnischer Flüchtling, der im Krieg zuerst auf Österreich geflüchtet ist und dann in die Schweiz. Und ich denke, sie haben ihre Kindheit vielleicht von den Eltern auch so etwas wie ein Heimweh. Also mein Pflegevater hat nicht zurückgehen nach Polen und hat dann irgendwo in dem Polen vor dem Krieg auch gelebt und eine Sehnsucht und ein Heimweh gehabt. Ich weiß nicht, ob ihre Eltern je haben können zurück in ihre Heimat, aber das ist etwas, was also meine Kindheit sehr geprägt hat.
Diese Sehnsucht nach Nordvietnam?
Ja, sie reden schon oft über die Zeit in Nordvietnam, weil materiell war es weniger gut als in der Schweiz, aber die menschliche und kulturelle Seite, sie waren, ja, das haben sie bestimmt vermisst. Und ja, das ist der Sehnsuchtsteil.
Sie sind zurückgegangen, mal.
Ja, sie sind zurückgegangen, weil wir haben noch zwei Tanten dort und wir haben sie besucht. Und, ja.
Das Zurückgehen, das ist für euren Pflegevater nicht möglich gewesen?
Das war nicht möglich gewesen. Er hat eine Frau im Krieg hinterlassen und eine Tochter. Die Frau ist gleich nach dem Krieg an Typhus erkrankt und gestorben. Das heisst, die Tochter, die war etwa 10, 12 nach dem Krieg und ist dann dort alleine zurückgeblieben und hat sich das Leben alleine aufbauen müssen. Sie ist dann einmal gekommen, als ich aber noch nicht in dieser Pflegefamilie war. Und das hat aber fast zu einem Zerwürfnis geführt, weil sie das Gefühl hatte, ihren Vater hätte sie verlassen und hätte sie quasi sitzen lassen und hätte jetzt hier ein schönes Leben. Und er hat es natürlich nicht so empfunden. Er hat in den Sulzeren, in Winterthur, als Arbeiterherd gearbeitet und ist irgendwo entwurzelt gewesen und hat gleichzeitig aber nicht zurück können. Und die beiden Welten sind aufeinander geprallt mit viel gegenseitigen Vorwürfen und sie haben praktisch keinen Kontakt mehr miteinander.
Habt ihr Polnisch gelernt?
Wir haben nicht Polnisch gelernt daheim. Mein Pflegevater hat sehr gebrochen Deutsch geredet, und zwar aus Protest. Er hat nicht wollen, die Sprache vom ehemaligen Kriegsgegner lernen. Und wir haben eine sehr lustige Sprache dann daheim gehabt. Also so wie eben Gastarbeiter in den 70er Jahren bei uns geredet haben.
Also du kommen essen?
Ja,
jetzt?
So. Ja. So. Aber das ist gut gegangen. Und weil wir auch viele Pflegekinder hatten, die aus Italien, aus der Türkei oder so gekommen sind, ist das quasi wie ein Esperanto gewesen unter auch den Eltern. Die Kinder haben dann schnell Zürichdeutsch gelernt.
Das seid ihr seit eben lang bei diesen Pflegeeltern gewesen. Würdet ihr so im Nachhinein sagen, sie haben gut zu euch geschaut?
Die haben sehr gut zu mir geschaut. Also emotional sind das für mich meine Eltern gewesen. Ich bin dort aufgehoben gewesen. Und ich habe auch immer gespürt, dass sie mich sehr gerne hatten. Und der Pflegevater war für mich sehr wichtiger, auch intellektuell wichtiger, weil er sehr viel gelesen hat. Alles auf Polnisch, aber die ganze Weltliteratur immer gelesen hat. Mein Bild, das ich in Erinnerung habe, ist mein Pflegevater am Küchentisch mit irgendeinem Roman. Und er war dann auch der, der irgendwie mit 10, 12 gekommen ist und gesagt hat, komm, lies mal Jules Verne, das ist wichtig, das ist interessant. Und er war auch der, wo ich nachher ins Gymnasium gekommen bin und mich immer französische Wörter am Abend, Latein Wörter am Abend abgefragt hat. Das ist wichtig, du musst die Sprache können.
Sie sind beide früh gestorben, die Pflegeeltern?
Sie sind beide im 80er gestorben, kurz nacheinander. Und bei meinem Pflegevater ist das für mich, bei beiden war es ein Schicksalsschlag gewesen, aber meinem Pflegevater habe ich sofort ein Telegramm geschickt auf Warschau zu dieser Tochter und habe einen Freund von meinem Vater gefragt, könntest du das auf Polnisch schreiben, weil ich ja kein Polnisch können. Und er hat mir das geschrieben und ich bin dort mal aufs Telegrafenamt, weil E-Mail und Handy und so hat es noch nicht gegeben, habe das dieser Frau geschickt, den Säcki-Satz auf Polnisch. Der Vater ist gestorben. Und 3 Tage später steht eine Frau vor mir, die vom Gesicht her hat müssen, die Tochter von meinem Pflegevater sein, die keine kultivierte Sprache außer Polnisch geschwätzt hat. Und dann hat eine grosse Liebe auch von mir angefangen zu Polen, zu diesem Kulturraum. Ich habe dann sofort angefangen, Polnisch zu lernen, weil ich gewusst habe, wenn ich mit dieser Frau will, im Kontakt bleiben will, dann geht es nur, wenn ich Polnisch lerne. Und das ist etwas, was mich über die 80er, 90er Jahre fest begleitet hat. Im 80er ist ja dann der Kriegs,
Zustand erklärt worden in Polen. Ich bin jede Ferien mit grossen Koffern, mit Medikamenten und Kaffee und Lebensmittel nach Warschau und habe dieser Familie probiert zu helfen.
Also so hat der Faden angefangen, dort nach Polen, genau. Eigentlich erst nach dem Tod von eurem Vater. Ihr seid ja dann, wenn ich das nachher rechne, ihr seid ja dann erst 16 gewesen.
Genau.
Wo beide, also Pflegemutter und Pflegevater gestorben ist. Genau. Dann seid ihr alleine da gestanden.
Da bin ich alleine da gestanden, ja. Wie, das war eine harte Zeit gewesen.
Dann ist man ja noch eigentlich Teenager.
Da ist man Teenager, ja. Ich glaube, die pubertären Flausen sind mir ziemlich austrieben worden. Das war ein schwerer Schicksalsschlag. Und ja, ich glaube, dass Polnisch und auch die Mittelschule, ganz gute Lehrer dort, die mich unterstützt haben, haben mir geholfen, dass ich das überhaupt verarbeiten konnte.
Aber ihr hättet ja konkret am Ort müssen können wohnen. Ihr hättet ja nicht können alleine irgendwo in dieser elterlichen Wohnung bleiben.
Ja,
was macht man mit einem 16-jährigen Mädchen?
Ich hatte natürlich einen Vormund, der für mich hätte sorgen sollen, aber alle, die schon mal mit der Vormundschaft zu tun hatten, die wissen, die haben 30, 40 Mündel, sagt man denen, Schutzbefohlenen, und die haben wenig Zeit, um sich um jemanden zu kümmern. Und der Vormund, der war froh, dass ich, sagen wir, einigermaßen unproblematisch war und hat mich zuerst in eine Wohngemeinschaft mit jungen Leuten gesteckt. Dort ist mir aber nicht gut gegangen. Also die jungen Leute, die sind alle so um 20 gewesen, das erste Mal weg von daheim. Es hat jede Woche irgendeine Party gegeben und so. Und ich bin einfach in einer anderen Welt, in einer anderen Phase gewesen, in einer ganz wirklich tiefen Trauerphase. Und ich habe mich dort nicht wohl gefühlt. Und der Rektor von der Mittelschule hat dann gemerkt, dass es mir nicht gut geht und hat ein befreundetes, älteres Ehepaar gefragt, das selber früher 5 Kinder hatte, ob ich nicht dürfte bei ihnen wohnen. Und ich hatte dann bei diesen Schlummereltern ein Zimmer und habe 7 Jahre bei ihnen gewohnt und habe wirklich einfach die Gelegenheit gehabt, um ja, den Boden wiederzufinden nach diesen turbulenten Zeiten.
Und das Lehren, das denke ich mir, das ist etwas, was ich so ein bisschen bei beiden rausgehört habe. Lehren war immer etwas Wichtiges gewesen in eurem Leben, Frau Keller. Also ihr hättet ja können zum Gymnasium ausfliegen, weil ihr nicht mehr gearbeitet habt, weil das alles zu viel war. So, seid ihr aber nicht.
Das wäre ein Szenario gewesen. Ich habe dann den anderen Weg gewählt. Also es ist mir wirklich alles im Leben wie auseinandergebrochen. Und die Schule war noch das, was mich gehalten hat. Und ich habe gewusst, also wenn ich jetzt dort schlecht werde, dann habe ich gar nichts mehr. Und eben die Sprache habe ich sehr früh gemerkt, das ist einfach wichtig. Ich habe dann eben Polnisch angefangen zu lernen. Und dann habe ich im Studium gemerkt, wenn ich die Kultur verstehen will, dann muss ich auch den zweiten Teil, nämlich das Russisch, noch nachholen. Und habe dann einen Russisch-Akzess gemacht. Das heisst 6 Stunden intensiv jede Woche Russisch. Und so die Sprache gelehrt und auch natürlich die Kultur versucht zu verstehen.
Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, dass in einem persönlich so viele Sprachen zusammenkommen. Mit Russisch, Polnisch, Mandarin, Kantonesisch, Französisch, Italienisch, Englisch. Gibt es noch irgendeine Sprache, die ich nicht aufgezählt habe, die ihr könnt? Vielleicht ein bisschen Rumänisch?
Nein, da kann ich nicht
dienen. Das ist wirklich eindrücklich, das Lehren, das ihm dran behaltet. Eben, ihr sagt, sonst wäre alles auseinandergeflogen. Das Lehren bei euch war wichtig gewesen. Wahrscheinlich auch von euren Eltern her.
Ja, sie haben sich gewünscht, dass ich Wirtschaft oder Jus studiert hätte. Das habe ich leider nie gerne gehabt. Darum habe ich eher so die Rückkehr zu den Wurzeln gewählt und darum Sinologie studiert.
Sinologie noch einmal, eben, das ist so China-Kunde, ja, geht um Sprache, geht um so Kulturvermittlung, auch Literatur
etc. Ja, genau. Und gut, sie sind natürlich auch, sie haben sich natürlich auch über diese Entscheid gefreut, weil das ist trotzdem ein Teil unserer Kultur und
seid ihr als Familie dort im Italienisch, im Tessiner Dorf, seid ihr sehr aufgefallen als chinesischstämmige Familie?
Ja, ich glaube schon mehr als was in Zürich gewesen wäre, weil es ist ziemlich provinziell dort und also Ausländer, die asiatisch aussehen oder afrikanisch aussehen, die fallen einfach auf und äußerlich habe ich mich schon anders gefühlt und beziehungsweise die anderen habe ich mich schon anders fühlen lassen, weil es kommen natürlich blöde Witze wie Ching Chung Chang oder solche Sachen und in Zürich würde man sagen, wäre es tendenziell weniger gewesen und ja, es war nicht gerade lustig, aber
aber die sind euch vor allem anders vorgekommen, weil die Kinder euch auch anders gemacht haben. Also.
Ja, also vor allem die Kinder, ja, in der Kindheitszeit habe ich mich anders gefühlt.
Und der Schritt nach Zürich, nachher, wo ihr da studiert habt, war ein kleiner Lösung gewesen. Endlich in eine größere Stadt.
Ja, also am Anfang schon nicht, wegen dem Wetter und wegen der Sprache, weil ich habe 7 Jahre lang Hochdeutsch gelernt, dann kam ich in die Deutschschweiz, war Schweizerdeutsch. Und es war jetzt, das erste Jahr war schon hart. Ich fuhr jedes Wochenende ins Tessin, aber nach diesem ersten Jahr bin ich öfter und öfter in Zürich geblieben und da habe ich mein Leben und meinen Freundschaftskreis aufgebaut und jetzt ist Zürich wichtiger für mich als Tessin.
Man hätte natürlich, das gehört dazu, wenn man Sinologie studiert, hätte er ins Ausland müssen oder dürfen, gehen Chinesisch lernen? Mhm.
Ja, als Hauptfächler durften wir nach China ein Jahr für einen Sprachaufenthalt. Und ja, das ist dann eine Erfahrung, die ich mit der Arbeit dieses Jahr weiter verfolgt habe. Und
ja, also wenn ihr das so andeutet, dann heisst das eben, ihr habt für ein halbes Jahr jetzt, nach eurem Studium, habt ihr gearbeitet in Peking und nachher ist es sich so gegangen, wie ganz viele andere Ausländer auch vor den Olympischen Spielen sind die Visa abgelaufen, die sind nicht mehr verlängert worden und ihr habt raus müssen, wie eben unendliche dort Leute, die stationiert waren in Peking, Schweizer, Deutsche, Engländer, Amerikaner, die mussten ausreisen. Und ob schon ihr chinesisch ausgesehen seid, ihr halt Schweizerin, es gibt keine Doppelbürgschaften. Ja, nachher seid ihr, habt ihr wieder zurück müssen, ihr hattet Billet für die Olympischen Spiele.
Ja, ich hatte sie und ja, ich bin 2008 in China, August in China, Olympische Spiele, super, aber es hat trotzdem nicht geklappt und das war schon etwas, ein bisschen bitter, aber naja, ich habe die Spiele am Fernseher verfolgt und so schlimm ist es auch nicht.
Aber es ist nicht das Gleiche.
Ja, schon, aber...
Dir wäre täglich gern geblieben.
Ja, ich wäre gerne geblieben und...
Ihr hattet einen interessanten Job gehabt. Ihr hattet so quasi interkulturelle Übersetzung gemacht. Also das ist so ein bisschen mit dem schwammigen Begriff Assistentin, Marketing, Kommunikation. Ihr hattet zwischen Manager müssen übersetzen, dass die sich überhaupt verstehen.
Ja, zum Beispiel hat der Boss, der ein Brite ist, hat sich vielleicht manchmal gefragt, geht die Botschaft rüber oder nicht? Verstehen Sie das? Wieso werden gewisse Sachen nicht verfolgt? Und dann liegt das an der Persönlichkeit, an der Sprachbarriere. Und da habe ich versucht, etwas zu helfen, indem ich mit den chinesischen Manager geredet habe und ich habe dem Boss gesagt, was sie da meinen, wie sie sind so und da wurde es ihm klar, okay, das liegt da liegt es nicht mehr an der Sprachbarriere, sondern sie sind so, wie ich sie sehe, wie das entspricht meinen Eindrücken. Und die Sprachbarriere ist mal weg. Jetzt schauen wir weiter. Ein bisschen in diesem
Also wenn der chinesische Boss hat gesagt, ja, ist gut, ich mache, aber dann ist vielleicht nichts passiert, dann hat euer Boss gesagt, aber wieso passiert jetzt nichts? Jetzt hat er ja immer ja gesagt. So, vereinfacht gesagt.
Ja, weil das ist bestimmt der schwierigste Teil gewesen, dass wieso sie zuerst ja sagen und dann vielleicht auch nicht gemacht worden ist. Da hatte ich selber auch etwas Mühe, weil das ist auf Management-Niveau und da, ja, da bin ich selber auf an die Wand gestoßen sozusagen. Und,
Habt ihr euch in so einem Moment wie gefühlt? Entweder chinesisch oder entweder schweizerisch?
Also ich selber, da ich in der Schweiz aufgewachsen bin, fühle ich mich mehr Schweizerin als Chinesin. Und als ich zum ersten Mal nach China ging, dachte ich mir, ich gehe als Chinesin dorthin. Und dann, aber die Chinesin selber habe ich mich anders, auch wieder mal anders fühlen lassen, weil sie haben mich als eher als Ausländerin gesehen oder beziehungsweise als Banane, also das heißt gelb draußen und weiß drinnen.
Als Banane?
Ja. Ja, das ist so ein Ausdruck, das man anwendet für solche Leute, die, also für Chinesen, wie ich, die im Ausland aufgewachsen sind. Und das Gegenteil, das heißt zum Beispiel europäische China-Fanatiker, werden als Ei bezeichnet, weiß draußen und gelb drinnen.
Ja, was? Also ihr seid eigentlich eine Banane dort, gelb draußen und
genau.
Weiß innen.
Ja.
Ist das so ein bisschen so, also wenn ihr das erzählt, dass ihr nicht im Tessin fast chinesischer seid vorkommen als in China?
Entschuldigung.
Also dass ihr das Gefühl hatte, im Tessin, ich bin fast eher Chinesin als dann in Peking.
Ja, eben das ist ortabhängig. In Tessin war ich eher, also der Kontrast, oder war ich eher Chinesin und in China war ich eher Europäerin. Und in der Deutschschweiz bin ich eher Tessinerin, sozusagen. Und das ist wirklich ortabhängig. Und ja, je nachdem kann es auch lustig sein, mit diesen Rollen zu spielen. Und habe ich dann das Gefühl, ich gehöre einfach der Welt. Und
aber ich könnte das nicht mehr so genau lokalisieren.
Ja.
Ihr habt eure Koffer gepackt, Helene Keller. Ihr geht morgen oder heute am Abend wahrscheinlich nach Genf im Menschenrechtsausschuss. Das ist das erste Mal, dass ihr morgen an diesem Ausschuss teilhabt. Ihr seid dort gewählt worden. Was bedeutet denn das jetzt? Was erwartet euch morgen?
Wir fangen an mit einer Sitzung, wo glaube ich zuerst die Regierung von Dänemark ihren Bericht verteidigen. Also es ist so, dass im Menschenrechtsausschuss alle paar Jahre, 3-4 Jahre, die Regierungen darlegen, was sie gemacht haben zum Schutz der Menschenrechte. Das heisst periodische Überprüfung. Und es gibt dann eine Art Ping-Pong-Spiel. Die Regierung tut ihren Bericht vorlegen, dann sagt der Ausschuss, da und da und da haben wir noch Fragen, dann gibt es einen Zusatzbericht. Und in dem Ping-Pong-Spiel zwischen ihnen kommen die sogenannten NGOs, Nichtregierungsorganisationen, und geben sogenannte Schattenberichte ab. Die NGOs kommen dann und sagen, ja, die Regierung hat das Problem nicht aufgenommen. Bei den Gleichberechtigten von Homosexuellen und Lesben hat es noch grosse Rückstände. Die werden zum Beispiel diskriminiert auf Wohnungssuche. Und die Nichtregierungsorganisationen, die nehmen wir dann so zwischendrin. Beim Mittag kommen die vorbei und stecken uns ihre Berichte. Und ein paar von diesen Berichten haben wir jetzt schon via E-Mail elektronisch bekommen. Die sind sehr professionell gemacht. Da hat es hinten zum Beispiel immer eine Seite mit Fragen, die wir an die Regierungsvertreter stellen sollen. Und jetzt ganz hinterste Seite sind Vorschläge, was wir den Regierungen sollen empfehlen, was sie noch sollen besser machen.
Was sagt ihr, wenn ihr solche Sachen lesen? Seid ihr froh oder denkt ihr, die lehnen sich jetzt auch noch weit raus?
Von der Regierung oder von der
Nein, Nichtregierung? Nein, aber wenn ihr schon so Empfehlungen bekommt, was ihr dann könnt fragen und was ihr dann der Regierung sagen sollt.
Ich habe die Berichte von der Nichtregierungsorganisation als sehr professionell empfunden. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist etwa so, wie wenn Sie als Journalistin einen Pressetext überkommen. Also wenn ein wichtiges Urteil von Lausanne ergangen ist, das ist 30 Seiten, und Sie kommen als Journalistin so eine schöne einseitige Zusammenfassung über, dann ist das schon mal sehr viel Arbeit. Und natürlich ist es auch ein bisschen frech, weil es wäre ja auch Ihre Arbeit als Journalistin. Aber die Nichtregierungsorganisationen, die sind im Land, die kennen die Verhältnisse. Das ist für uns eine wahnsinnig wichtige Informationsquelle. Und es ist nicht so, dass wir das unbefangen einfach jetzt würden übernehmen, aber es ist für uns eine grosse Hilfe.
Und wenn ihr sagt, Dänemark ist zuerst dran, wer kommt denn von Dänemark?
Das sind meistens Vertreter von der Regierung, also wenn es gut kommt, der Außenminister oder gerade jemand unten dran.
Oder also, sitzt man einfach so in einem Sitzungszimmer, dass sie, wie viele Mitglieder sind dort, 7, 18 sind dort?
Wir haben eine ganz strenge Anwesenheitspflicht, also es sind 18 Experten in dem Menschenrechtsausschuss, und es wird wirklich darauf gepocht, dass man am Montag am 10 Uhr dort ist und die 3 Wochen ist man präsent. Und dann kommen etwa 4-5 Leute von der Regierung, und dann gibt es ein sehr intensives Gespräch über den Bericht.
Und wenn ihr jetzt etwas beanstanden habt, also wenn ihr sagt, oder der Ausschuss sagt, ihr könnt ja nichts befehlen, ihr könnt Empfehlungen geben.
Ja, also es ist relativ sanfte Sanktion, also es ist nicht so, dass wir der Regierung etwas vorschreiben können, aber die Berichterstattungen sind öffentlich, da ist auch die Presse immer da, also wenn die dänische Delegation da ist, ist sicher auch die dänische Presse da. Und wenn wir dann gewisse Sachen beanstanden, dann ist es sicher so, dass das in der dänischen Presse nachher aufgenommen wird. Das ist auch so, wenn die Schweiz vor den Ausschuss oder vor anderen Ausschuss kommt, das wird in der Öffentlichkeit schon wahrgenommen und gibt dann natürlich auch einen gewissen Druck.
Ist das eigentlich etwas, was ihr euch darauf freut, dass ihr in diesem Ausschuss seid?
Ich freue mich. Es ist... Von der Uni her habe ich Menschenrechte nicht einfach theoretisch gemacht. Menschenrechte sind das Thema im Alltag. Aber Menschenrechte komme ich jetzt auf einer sehr globalen Ebene. Also neben Dänemark kommen Spanien, Monaco, Nicaragua. Und im nächsten Ausschuss, in der nächsten Ausschusssitzung sind es dann vor allem auch zentralasiatische Staaten, wo wir noch grosse Defizite haben im Bereich Menschenrechte. Und ich freue mich, dass ich dort mal quasi ja, auf dieser internationalen Ebene etwas kann, auch wenn es nur etwas Kleines ist, kann bewirken.
Jetzt seid ihr 3 Wochen in Genf. Ihr habt ganz am Anfang gesagt, jetzt muss euer Mann ein bisschen mehr rennen daheim. Wann ihr dann 3 Wochen im Hotel?
Das wäre so vorgesehen. Und weil ich Hotel relativ schrecklich finde und vor allem für 3 Wochen, habe ich ein bisschen umgehört und habe eine ganz gute Freundin, die mit mir noch zusammen studiert hat. Und die hat gesagt, du warte mal, ich habe eine Tante in Genf. Ich frage sie, sie hat ein recht grosses Haus. Und jetzt habe ich also das Privileg, dass ich quasi wieder eine Schlummermutter habe in Genf, die ich noch nicht kenne, die sich aber schon sehr fürsorglich um mich gekümmert hat. Ich habe ihr gesagt, ich nehme mein Velo mit, ich will nicht den ganzen Tag in diesem Sitzungszimmer sitzen und überhaupt keine Bewegung. Ich gehe dann von ihr daheim in Palais de Nation mit dem Velo. Jetzt hat sie mir den Velofahrt als Stadtplan von Genf geschickt und eingezeichnet, wie ich vom Bahnhof zu ihr und dann eben in Thun komme.
Jetzt geht es ja noch, einfach im März seid ihr jetzt in New York für 2 oder 3 Wochen, ich weiß nicht genau.
Das wird dann ein bisschen härter, also härter auch für die Familie. Also jetzt kann ich am Wochenende heimkommen von Genf und meine Mama und Buben können mich 1 Wochenende besuchen. In New York wird dann das ein bisschen schwieriger.
Aber dort fahrt ihr vielleicht auch mit dem Velo den Sommer.
Mal schauen.
Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr daher seid jetzt persönlich. Mei Chang, merci vielmals. Ich hoffe, für eure Zukunft, ihr findet wieder etwas, was euch passt, auch mit den vielen, vielen Sprachen, die ihr könnt, die ihr eure Sinologie könnt brauchen. Danke. Euch alles Gute. Frau Keller, morgen bei euch im Start in Genf. Euch auch einen ganz schönen Sonntag. Ade miteinander.
Sie hörten einen Podcast von DRS1. Sie hörten einen Podcast von DRS1.